Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir selber hat sich im Training in der letzten Woche eine kleine Veränderung ergeben, die ich kurz mit euch teilen möchte, weil ihr immer wieder auch nachfragt, wie das bei mir so aussieht und werdet ihr auch mit den Gästen immer wieder besprechen. Ich fange jetzt immer an mit 5 Runden Power Scoring. Ich spiele bei Skoja, wie die meisten von euch wissen. Und da hat man dieses Feature, dass man 10 Aufnahmen quasi einfach durchzieht auf Scoring und dann da auch seine Statistiken und so weiter erhält. Hilft mir persönlich auf jeden Fall, den Einstieg zu finden ins Training, auch so ein bisschen, ja, erstmal, ich sag mal, kopfloser zu spielen, weil noch nicht Doppel und so weiter mit drin sind, sondern einfach mal Feuer zu geben, oben auf Triple 20, Triple 19, Triple 18. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine und auch heute werden wir wieder viele Trainingstipps von jemand anderem bekommen. Und zwar habe ich heute zu Gast bei mir Jan Schmidt. Hi Jan.
Hi mein Lieber und erstmal hallo an alle, die zuhören.
Ja, cool, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist, würde ich sagen, von dem Schnitt, was ich so gesehen habe, was du spielst, vermutlich von allen Gästen, die wir so bisher hatten, der stärkste. Zumindest was so deine Standardleistung angeht, das ist ja wirklich schon beachtlich, werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Und du hast auch bei der PDC schon so einige an Erfahrung gesammelt. Bevor wir da direkt in verschiedenste Turnierserien reingehen, wo du was zu sagen kannst, sag vielleicht selbst kurz ein paar Worte zu dir, aus welcher Ecke Deutschlands du kommst, seit wann du Dart spielst und ja, wie aktuell so dein Stand im Dart aussieht.
Ja, also erstmal, ich bin Jan, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Herford und spiele, also bei Bielefeld, und spiele Darts jetzt seit fast ziemlich genau 6 Jahren, also seit so Januar, Februar 2019. Bewege mich aktuell vom Average her immer mindestens um die 70, meistens, gerade was jetzt auch die letzten PDC-Turniere anging, auch so 75 bis 85 im Schnitt. Also das ist so das, was so idealerweise ich jetzt gerade spielen kann. Ja, aber so grundsätzlich ist bei mir eigentlich über 70 alles möglich.
Ja, ich glaube, ich habe auch wirklich, wirklich viel bei dir gesehen, über 80. Also da sind schon wirklich richtig starke Spiele dabei. Und da können wir auch vielleicht gleich einsteigen bei der Q-School. Da habe ich nämlich gesehen, dass du teilgenommen hast und dort einen 81er Schnitt über die 3 Tage der Quali-Stage gespielt hast. Erzähl gerne mal, wie das so abgelaufen ist, ob es deine erste Q-School war und wie dein Eindruck vor Ort war.
Ja, also es war tatsächlich meine erste Q-School. Ich bin da tatsächlich auch ohne Erwartungen so hingefahren, weil ich natürlich weiß, was da für eine Leistungsdichte herrscht und weil ich auch weiß, mein Niveau ist eigentlich nicht gut genug für die Pro-Tour. Ja, also das mein Erlebnis vor Ort war, ich war ja im Hotel selber, also im Wunderland selber im Hotel. Das heißt, ich hatte immer relativ kurze Wege zur Halle. Das waren immer 2 Minuten zu Fuß. Man hatte da alles drum und dran, also Restaurant, man hatte unten noch eine Kneipe drin, man hatte so einen riesen Hotelkomplex, alles halt auf einem Gelände. Das macht es auch ein Stück weit entspannter. Da kann man sich morgens immer ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, und zum Spielerischen muss ich sagen, bin ich schon extrem zufrieden, gerade von dem Niveau. Von der Ausbeute her sage ich eigentlich schon die ganze Zeit, bin ich eher weniger zufrieden, weil, wie mir hinterher ein Kollege nämlich auch gesagt hat, habe ich mit 81,3, glaube ich, den höchsten Average aller Spieler gespielt, die 0 Punkte hatten am Ende in der First Stage. Und das fand ich schon relativ amüsant, aber das lag halt auch daran, dass ich halt nicht nur schwere Gegner hatte, sondern auch teilweise echt Spielpech, also mal 2, 3 Darts eher dahin fliegen lassen, wo sie auch hin sollen. Und dann wüsste ich nicht, wie weit die Reise noch gegangen wäre. Aber dann wäre ich bestimmt mit 1, 2 Punkten oder vielleicht sogar mit einer Final Stage Qualifikation auch nach Hause gefahren, beziehungsweise hätte halt auch in der Final Stage um die Tourcard mitgespielt. Aber im Großen und Ganzen beschwere ich mich überhaupt nicht. Ich meine, zwischen 84 und 78 hatte ich alles dabei in 4 Spielen. Und gehe auf jeden Fall mit einem guten Gefühl dann ins neue Jahr rein. Das war wirklich so der Traumstart für mich, was rein leistungstechnisch abging. Und ja, dann habe ich danach nochmal gezeigt, dass ich das auch auf längere Distanzen nochmal spielen kann.
Man muss auch echt sagen, mit einer stabilen 81, sage ich mal, kannst du eigentlich fast alles an guten Tagen und mit einer guten Losung reißen, auch in diesen Qualiturnieren. Selbst bei den Qualiturnieren für die European Tour kann das teilweise reichen, ne, dass man durchkommt für die Stage. Also spricht einerseits natürlich dafür, wie krass das Niveau bei der Q-School mittlerweile ist, dass du trotzdem dann keinen Punkt holst. Das ist natürlich schon bitter. Und andererseits muss man sagen, jetzt hatten wir gerade ein Players Championship Event, wo Jelle Klaassen im Finale war. Und ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, mit einem Tagesaverage von 87. Also da ist quasi eigentlich nicht weit weg von dem, was du da gespielt hast. Und der ist bei den Profis bis ins Finale durchgegangen. Passiert nicht so oft. Meistens spielen die dann schon über 90 Schnitt tagmäßig. Aber selbst da ist da schon was drin. Also stabile Leistung auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man. Muss man ja nicht mehr so viel träumen, sondern kann schon realistisch von dem nächsten Schritt dann in den nächsten Monaten und Jahren sprechen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich von 81 bis 87 klingt nicht weit. Gerade halt auch, weil man überlegt, dass ein Maximilian Czerwinski seine Tourcard auch mit einem 81er Turnierschnitt oder mit einem 81er Schnitt auf der Q-School, aber über alle 7 Tage auch sich geholt hat, weil er halt auch eben ein super Momentum hatte und weil der auch nur so hoch gesprungen ist, wie er musste. Was natürlich aber auch heißt, dass er halt auch gerade gegen Leute gespielt hat, wie einen Max Hopp oder gegen einen Geoffrey de Swaan, die keine Kleinen sind, gegen die du schon bombastische Darts brauchst, und die hat er auch gezeigt. Ja, aber ich sag mal so, ein 81er Schnitt über 3 Tage, das habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gespielt. Also natürlich, es waren in Anführungsstrichen nur 4 Spiele und dann waren es halt auch mal 3 Tage, die super liefen, aber das ist halt für mich, sage ich mal, nicht Normalform. Das waren schon 3 Tage, die sich so, so gut angefühlt haben. Ich will natürlich auch versuchen, jetzt über das Jahr hin gesehen immer so diese 80 Roundabout zu halten über gesamte Tage oder vielleicht auch über das gesamte Jahr. Einfach um meine Konstanz eben auf so ein Level zu bringen und um die Ausreißer, die es dann nach oben gibt, dann eben noch, ja, noch krasser werden zu lassen, wenn es dann auch mal um die 95, 100 oder ähnliches geht. Und dann kann man mal darüber sprechen, ob es für die Pro Tour eventuell reicht. Ich meine, wir hatten jetzt auch bei den Players Championships ja auch, glaube ich, 3 Spieler, die mit einem unter 70er Average verloren haben in den letzten beiden Tagen. Also, da denkt man sich natürlich als so ein Spieler, ja, in dem Fall hätte man ihn vielleicht auch schlagen können oder wahrscheinlich sogar fast mit Sicherheit schlagen können. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die Jungs normalerweise halt auch ein Niveau spielen, was selbst für mich halt auch momentan unerreichbar ist, weil wenn die halt ihr normales Spiel spielen, spielen sie trotzdem ihre 90, 95 normalerweise. Und dass halt da einfach mal 68, 69 oder so spielen, kann mehrere Gründe haben, da stecke ich nicht drin. Aber die Tendenz, wie gesagt, bei mir geht auch auf jeden Fall nach oben.
Ja, ist, glaube ich, auch ein ganz guter Aspekt mit den sozusagen niedrigen Averages jetzt bei den Players Championship, weil ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, wie viel Dart einfach dann doch im Kopf stattfindet, ist Jules van Dongen, der er wirklich für seine Verhältnisse absoluten Müll spielt aktuell. Also er hat, glaube ich, über die gesamten PDC-Sachen, die er aktuell spielt, einen unter 70er Average-Schnitt. Jemand, der vor einem Jahr noch reihenweise 90 plus gespielt hat. Also daran sieht man, finde ich, immer so ein bisschen, für ihn ist es natürlich extrem bitter jetzt gerade, tut einem als anderer Spieler auch, glaube ich, sehr leid, wenn man in so einer Krise ist, weil man weiß ja, er kann es ja viel besser und das weiß er selber ja auch, heißt, es funktioniert im Kopf irgendwas nicht. Aber ich finde es andererseits auch sehr aufmunternd für Spieler, die da noch nicht sind, weil man ja dazu auch sagen kann, wer jetzt einen 70er spielt, fühlt sich zwar vielleicht weit weg vom 90er, aber auch das wird vor allem ein Kopfaspekt sein, der diesen Schalter dann noch sozusagen betätigen kann. Würdest du das auch so sagen?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, diese Schwelle zwischen 70 und 90 ist ja schon sehr, sehr groß immer noch. Aber ich finde, man braucht einfach für diese leistungssteigernde Komponente natürlich erstmal sowieso einen klaren Kopf, das ist klar, weil im Fall von Jules Van Dongen weiß man ja auch gar nicht, was dahinter steckt. Und vor allem, du brauchst ja auch das richtige Training. Und da sage ich nicht 7, 8 Stunden am Tag trainieren, sondern einfach wirklich mal gute halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht 1 bis 1,5 Stunden, aber dann wirklich das ideale Training, was einem wirklich weiterhilft, was wirklich auch ja, sich bemerkbar macht, dass es dann insgesamt besser läuft. Und deswegen, natürlich, es findet fast eigentlich alles im Kopf statt. Ich glaube, irgendwer meinte auch mal, Dart spielt man nicht an der Scheibe, sondern irgendwie zwischen den Ohren oder irgendwie sowas war das Sprichwort. Aber ich finde, ich muss ich auch sagen, das klingt vielleicht etwas, ja, etwas hochnäsig, ein bisschen arrogant, aber ich würde eigentlich sagen, dass die Profis, sag ich mal, nicht viel besser sind als wir, sondern eigentlich nur konstanter, weil wir alle, oder was heißt wir alle, aber so der Großteil dieser Darts, Schiene, diese zweite oder auch dritte Reihe, sind halt alle imstande, mal also ein Leck in vierter Aufnahme zu spielen oder haben es in ihrem Leben auch schon mal gespielt. Und das ist theoretisch nichts anderes als das, was die Profis spielen, nur halt nicht in der Häufigkeit oder halt auch diese Lecks in fünfter oder sechster Runde. Wir können das alle spielen, aber das ist halt nicht in der Häufigkeit, wie es die Profis halt tun. Und deswegen sage ich halt auch einfach, dass die Profis halt also natürlich von den Zahlen her deutlich, deutlich besser sind als wir, aber so rein vom Verlauf her, rein von den einzelnen Lecks, so schaut man sich das halt an und weiß zum Beispiel, okay, der eine hat gerade, keine Ahnung, 2,14 Data gespielt oder so, und das habe ich in meinem Leben auch schon mal gemacht. Also dann, natürlich würde ich das jetzt nicht direkt mit einem Profi gleichsetzen, aber es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, dass die Lecks, die die Profis spielen, halt in uns alle quasi drinstecken, nur halt noch nicht in der Häufigkeit.
Ja, ist, glaube ich, ein Top-Aspekt, auch vom Mindset her. Hatte ich auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast so ähnlich thematisiert, dass weil ich glaube, das auch ja nicht hochnäsig oder sonst was kommt, auch so ja nicht rüber, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selbst halt immer wieder klar macht, dass man grundsätzlich imstande ist, das zu spielen, ne? Also, ich hatte doch schon mal gesagt, wenn man jetzt neu anfängt mit Dart und man spielt jetzt ein, 2 Jahre, wie auch immer, jeder hat ja da sein Tempo der Entwicklung und man spielt, sagen wir mal, das erste Mal ein Shortleg. So, dann weißt du ja in dem Augenblick, sagen wir, du spielst den ersten 18er, dann weißt du, du kannst in 18 Darts das ganze Ding beenden, weil du hast das einmal geschafft. So, und dementsprechend geht es dann nur noch darum, wie kann ich es möglichst oft replizieren, ne? Und dieses Selbstvertrauen aber zu haben, von sich selbst schon zu sagen, man weiß, dass man es das kann grundsätzlich, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch mit diesem Mindset ans Board ranzugehen, ne?
Ja, und auch gerade das sehe ich auch immer bei den Averages beispielsweise, weil, keine Ahnung, wenn man jetzt gerade irgendwie neu anfängt oder so, ist man meistens immer so in einem 30er-Bereich beispielsweise. Und wenn du halt ein bisschen öfter spielst und auch gut trainierst, also jetzt nicht von der Quantität, sondern von der Qualität, dann willst du auf einmal irgendwann 40 spielen, mal ein Spiel oder so. Und spielt man dann die ganze Zeit weiter, kommen diese Ausreißer nach oben immer, immer mehr und irgendwann wird das halt ko zur Konstanz. Und dann gibt es ja wieder diese nächste Ebene und so weiter und so fort. Das spiegelt sich alles bis zum obersten Regal eigentlich genauso wieder. Also gerade in dem Bereich, wo ich jetzt gerade drin stecke, wenn ich jetzt sage, ich spiele so konstant meine 70, dann habe ich irgendwann mal 80 gespielt, dann 2 Monate später wieder einmal 80 und dann auf einmal 3 Wochen später wieder 80. Und je häufiger man irgendwie, ja, je häufiger man einfach spielt und immer auf diesem Trip, sage ich mal, bleibt, desto häufiger spielt man es einfach innerhalb einer kurzen Zeit und dann wird es dann auch irgendwann zur Konstanz. So. Und ich finde, das ist ein Schritt, natürlich wünscht sich irgendwie jeder, der irgendwie einen leistungsbezogenen Hintergrund zum Dart hat, dass er irgendwann auf die Profischiene kommt. Aber es braucht halt wirklich so viel Zeit, es sei denn, du hast halt wirklich wie einige deutsche Beispiele so viel Talent, dass du eben dieses Training oder diesen Fortschritt über mehrere Jahre gar nicht brauchst und dass du direkt schon nach 1, 2 Jahren auf einem Profiniveau bist, wo andere halt nach mehreren Jahren oder teilweise nach Jahrzehnten halt nicht hinkommen. Das ist halt auch einfach alles so eine Talentsache. Und natürlich, die müssen auch mit dem Training quasi ihr Niveau auch aufrechterhalten. Aber so insgesamt macht es sich schon bemerkbar, gerade bei Martin Schindler zum Beispiel, dass so eine langsame Entwicklung oder vielleicht auch eine Entwicklung, die jetzt höher ging, dann einmal kurz einen ziemlichen Downfall hatte und dann so peu à peu so ganz, ganz langsam wieder ansteigt, finde ich immer noch viel, viel gesünder als eine Karriere, die sehr, sehr steil nach oben geht und durch kleinste Veränderungen teilweise wieder ganz stark dann runterfällt.
Ja, ich glaube, das Selbstvertrauen ist dann auch ein ganz anderes, wenn man es sich so hart erarbeitet hat, nur über so viele Situationen hinweg quasi. Weil ich kann nicht von meinem Spiel auf jeden Fall sagen, was mir so in dem letzten halben Jahr auch richtig krass bewusst geworden ist, ist dieses Selbstverständnis, was du ans Board bringst, was extrem was ausmacht. Also bei mir ist jetzt so, ich spiele jetzt momentan so eine stabile 60 und habe immer mehr Ausreißer in Richtung der 70 bei. Und ist halt sozusagen der nächste Schritt, da mehr Konstanz reinzukriegen. Aber ich weiß, für mich ist es jetzt so, wenn ich ans Board gehe, auch im Turnier oder so, dass ich so dieses Mindset habe, ich bin ein stabiler 60 bis 65 Spieler. So, und dadurch, wenn ich jetzt dann drin starte und ich starte mit einem, sag, 40er Average im ersten Leg, ist es so, dass ich nicht groß beunruhigt bin, weil ich so dieses Selbstverständnis habe, das Spiel wird jetzt gleich kommen. So, also kennt das von mir, dass ich das eigentlich spiele Tag für Tag im Training, also wird es auch jetzt irgendwann dann kommen. Und als ich das vorher zum Beispiel nicht hatte oder als ich gedacht habe, Mensch, ich bin ein 50er-Spieler, da war das dann halt viel schneller, dass ich verunsichert wurde, wenn es mal sozusagen kurz ein paar Pfeile lang nicht läuft. Und das ist, glaube ich, auf jedem Niveau ein Stück weit so, natürlich in einer anderen Intensität dann. Aber ist das bei dir auch immer noch so, gerade jetzt in so wichtigen Momenten wie PDC-Spiele und Co., dass du diese Selbstsicherheit dann auch hast, dass du sagst, ja, das ist mein Spiel und das wird kommen, auch wenn es mal nicht läuft?
Ja, auf jeden Fall. Aber das sind auch Sachen, die auch lange gebraucht haben, bis die gesessen haben, weil ich relativ lange gebraucht habe, um zu realisieren, dass dieses Nicht oder dieses Nein einfach aus dem Kopf raus muss. Also man darf bei wichtigen Darts, beispielsweise man hat einen High-Finish stehen und der Gegner, also im Decider und der Gegner steht irgendwie auf 40 oder 20 Rest oder so, dann darf man, finde ich, vom mentalen Aspekt her nicht mit der Einstellung daran geht, okay, hoffentlich verkacke ich das nicht, sondern einfach überzeugt von sich sein, ich schaffe das, ich kann das und ich mache das jetzt auch. So, weil wenn man halt mit dieser pessimistischen Einstellung dann ans Board geht, dann hast du am Ende nicht diese Eier, die du brauchst, um dann eben diese haarigen Spiele halt zu gewinnen. Und ganz egal, auf welchem Niveau sich das Spiel vom Generellen befindet, solange du am Ende dein Spiel gewinnst, kannst nur nach oben gehen, weil natürlich, wenn es halt um Preisgeld geht, dann ist das Ergebnis sowieso wichtig, weil du gewinnst, keine Ahnung, zwei, drei Runden, bist dann im Preisgeld drin. So, dann ist am Ende eigentlich egal, wie du gewinnst. Oder halt auch bei den Host Nation Qualifiern, bei der Q-School oder bei jedem anderen Turnier auch. Am Ende zählt das Ergebnis. Und da ist die Leistung für einen selber, wenn es halt ein gutes Spiel war, nochmal ein zusätzlicher Push. Und wenn das Spiel eben nicht so gut war, dann weißt du aber trotzdem, dass du auch Spiele gewinnst, die eben von der Qualität her eben nicht so hoch waren. Und das ist auch so ein Ding, was ich auch immer sage, dass es gibt drei Sachen, die einen richtig pushen können. Zum einen, wenn man ein Spiel gewonnen hat, aber zum Beispiel nicht so gut gespielt hat. Zweite, wenn du ein Spiel verlierst, aber du gut warst, weil du halt die gute Leistung, das gute Gefühl mitnimmst. Oder halt eben, wenn du sowohl gut gespielt hast als auch gewonnen hast, dann hast du so einen doppelten Push. Und das ist für mich dann immer so, ja, dann steigert sich dann auch immer mehr das Selbstbewusstsein, wenn du eben dich immer weiter pusht durch gute Ergebnisse, durch gute Leistungen und dann wird das Selbstverständnis auch immer größer.
Das ist auch ein guter Aspekt, nochmal sozusagen den positiven Fokus dabei zu behalten und das Erfolgserlebnis mitzunehmen. Ich kenne das auch von vielen, die zum Beispiel, unter anderem auch von mir selbst aus der Vergangenheit, bei so Turnieren dann ein Spiel gewinnen, obwohl sie eigentlich nicht ihr Niveau spielen, also recht schlecht spielen aus eigener Sicht und dann eigentlich das gar nicht so als was Positives abspeichern, dass sie gewonnen haben, sondern eher negativ aus dem Spiel rausgehen. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Aspekt, nochmal dazu sagen, sich trotzdem dann an dem positiven Aspekt hochzuziehen, zu sagen, ich habe es trotzdem zugemacht, so, selbst wenn es nicht lief, bin ich durchgekommen und habe die wichtigen Momente mitgenommen. Also, das ist ein cooler Aspekt. Du hast auch das Thema Training jetzt schon mehrfach angesprochen. Viele, die zuhören, sind ja noch weit entfernt von dem Niveau, was du spielst. Deshalb, vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie viel du trainierst. Und du hast doch schon die Qualität des Öfteren angesprochen, wie du trainierst.
Also mein Training ist mittlerweile eigentlich ziemlich unspektakulär. Ich trainiere teilweise 15 bis 30 Minuten am Tag, weil ich habe auch den Tag mittlerweile mit anderen Sachen vollgepackt. Bei mir sieht ein Training momentan aus, dass ich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt keinen strikten Trainingsplan oder ähnliches. Bei mir sieht halt ein Training aus, entweder ich spiele 501 Best of 11 im Kopf. Also im Kopf gegen mich selber quasi, hat für mich halt zwei Vorteile. Das eine ist halt das Rechnen eines kompletten Lecks, weil wirklich jeder Dart darüber entscheidet, ob du dir gerade einen Finish stellen kannst, oder jeder Dart kann darüber entscheiden, wie schnell das Leck halt auch zu Ende geht. Und zum anderen eben, dass ich den Fokus irgendwie nur für mich behalte, weil ich habe ja niemanden, der jetzt gerade mit mir da spielt, oder ich habe jetzt keinen, der gegen mich ein Leck spielt. Und natürlich ist das umso schwieriger, das in ein richtiges Match zu übertragen, weil man wieder andere Umstände hat. Aber mir gelingt es jetzt gerade. Deswegen ist das für mich so ein positives Ding. Oder halt, was ich auch häufig spiele, ist einfach 170 in 9 Darts. Das ist so für Spieler, ja, so ungefähr ab, also wenn man sagt 170 in 9 Darts, ist das halt ungefähr ein 55er Schnitt oder ein 57er Schnitt, halt auf ein kleines Leck, weil dann gilt es auch wirklich nicht nur zu checken, sondern auch das Scoren im Finish-Bereich. Und das ist auch eine Sache, die mir immer, ja, die mir quasi schon viele Spiele versaut hat, weil ich im Finish-Bereich nie gut scoren konnte. Und deswegen, da geht so 2-in-1 so über, und das sind so meine beiden Sachen, die ich dann tagtäglich im Training dann eben spiele.
Ist auch geil, das mal zu hören mit dem 501 im Kopf. Also, du hast dann quasi nichts, wo du mitschreibst und so, ne? Ich mache das selber manchmal auch, gerade so, wenn ich irgendwo auf Turnieren bin zum Warmwerfen, dass ich das im Kopf quasi einfach runterspiele bei meinen Aufnahmen. Habe aber noch nie gehört, dass das jemand anderes auch macht. Die meisten ja auch immer nicht so Bock haben, im Kopf zu rechnen so viel. Und cool zu hören, dass das auch jemand auf deinem Niveau tatsächlich richtig in sein Training integriert. Also aus meiner Sicht ist das wirklich was, gerade bei den Leuten, die auch mit Rechnen Probleme haben, was extrem dann auch übt, ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Spiel beim Übergang, sag ich mal, vom Scoring zum Checkout-Bereich, dann dastehst nach dem ersten Dart und anfängst rumzurechnen und völlig aus deinem Rhythmus raus bist und nach dem zweiten Dart wieder rechnen musst und so. Das sieht man ja relativ häufig auf Turnieren. Und ich glaube, wenn man da das Rechnen voll und ganz beherrscht, kommt man. Ich würde sagen, wahrscheinlich meistens sogar nochmal 5 im Average hoch langfristig, wenn man wirklich da vernünftig ist.
Ja, das auf jeden Fall schon, weil ich meine, das fängt ja schon wirklich ganz am Anfang an, dass man anfangen sollte zu rechnen, weil beispielsweise du wirfst, oder sagen wir es mal so, du wirfst mit den ersten drei Darts eine 51. Eine 51 ist quasi der niedrigste Score, den du werfen kannst, um dir danach mit einem Triple noch einen möglichen 12-Darter zu stellen. So, und ich bin halt wirklich immer, egal ob der Gegner, sag ich mal, im Finish-Bereich hinterher ist oder nicht, ich versuche halt trotzdem immer das Leck so schnell es geht zuzumachen. Also auch wenn der Gegner bei 200 Rest steht oder so, gehe ich trotzdem, irgendwie wenn ich Bull-Finish habe, auf Bull am Ende. Einfach weil ich das so schnell wie es geht einfach zuhaben möchte. Aber es fängt halt wirklich schon an, dass wenn du diesen Übergang von 400, von dem 400er-Bereich auf den 300er-Bereich schaffst, muss man wirklich aufpassen, dass man sich halt keine krummen Dinger stellt oder so, dass man wirklich aufpasst, dass man keine 342, 43, 45, 46 Rest hat oder so, weil du da auch keine Möglichkeit bekommen kannst, das Leck eben in 12 Darts zuzumachen, weil mit einem Maximum kannst du dich nur auf einer Bogey-Number stellen. Und das sind halt so Sachen, wenn man die so schnell, wie es geht, verinnerlicht, dann hast du hinterher, wenn du wenn diese Highscores immer häufiger kommen, hast du da einfach weniger Probleme, diesen Übergang in den Finish-Bereich zu schaffen und kannst dann vielleicht auch mal das Finish mitnehmen, weil wenn du es halt nicht probierst, kannst du es halt auch nicht schaffen. Und dann muss man dann eben auch mutig sein und muss diese Sachen auch mal ausprobieren. Man muss sich eigentlich, wenn es um das Stellen, sag ich mal, ab, also zwischen 340 und 260, also in diesem Bereich, also immer in diesen 40er-Schritten, also in den 340er-Bereich, in dem 300er-Bereich und in dem 260er-Bereich, muss man sich einfach nur theoretisch nur die Zahlen 1, 4, 7 und 0 merken. Wenn du das hinten als letzte Zahl stehen hast, weißt du, du kannst sie noch mit drei Darts, mit ein, zwei oder vielleicht auch drei Trippeln in den Finish noch stellen. Und das ist jetzt nicht nur wichtig für kurze Legs oder so, also für einen 12-Darter oder ähnliches, sondern generell so. Also man kann auch nach 18 Darts auf 340 Rest stehen oder so, aber man weiß dann trotzdem, du kannst dir, wenn du mal einen guten Moment hast, kannst du dir auch mal mit einer 180 dir 160 Rest stellen. Und da finde ich es einfach nur wichtig, dass man es das einfach so früh wie es geht verinnerlicht, dann hast du auch hinterher, wenn es dann wirklich in diesem hohen Leistungsbereich geht, hast du dann eher weniger Probleme.
Man merkt schon, dass du auch mathematisch fit bist.
Ja.
Für den einen oder anderen, der wird jetzt gerade erst mal gesagt haben, so viel Zahlen auf einmal. Der muss erst mal nochmal hören, die Stelle. Aber ich finde das auch sehr wichtige Aspekte, weil ich selber auch nicht so die Probleme mit dem Rechnen. Das ist ja auch so ein bisschen Typfrage. Von daher glaube ich, sind das gute Aspekte. Ich würde mal auf ein bestimmtes Turnier nochmal eingehen wollen. Generell kann man, glaube ich, sagen, neben deinem Training, du spielst sehr viele Turniere und so, also alles, was irgendwie so für dich machbar ist, nimmst du mit. Und das ist ja auch das, was eigentlich jeder Spieler, der ein ordentliches Niveau spielt, sagt, als Haupttipp, spielt Turniere, so wie es irgendwie geht. Nur nicht nur zu Hause im Keller. Du warst bei der My Dart Coach Championship letztes Jahr dabei. Ein Turnier, was ich auch so verfolgt habe, einerseits bei 2K, andererseits auch im Vorfeld, weil ich den Podcast von den beiden Jungs, den Checkout-Podcast auch immer wieder höre und der Michael hat ja da quasi organisiert mit. Du bist auch recht weit gekommen. Erzähl mal gerne von diesem Turnier, weil es waren, glaube ich, über 300 Teilnehmer, also eines der größten Dart-Turniere Deutschlands letztes Jahr. Wie das so ablief und ja, wie da so dein Eindruck vor Ort war.
Also, es fing halt erstmal damit an, dass ich glaube, 372 Leute waren, glaube ich, am Ende finally dabei. Im Vorfeld war das ja so, also der Spielort, wo das war, in Bad Salzuflen, das ist ja von mir 15 Minuten mit Auto oder 10 Minuten mit Auto, also fast direkt vor meiner Haustür. Also war, was das angeht, schon mal relativ entspannt. Und vorher gab es ja eine Episode bei dem anderen Podcast der beiden, wo die ja Adrian Geiler zu Gast hatten, der ja auch hinterher kommentiert hat. Und da haben sie ja auch über das Turnier und über Personalien gesprochen. Bin tatsächlich da auch von dem Micha auch als Dark Horse gehandelt worden. Und das war für mich irgendwie schon fast eine Ehre, weil es für mich auch wieder die Bestätigung ist, dass Leute, die so akribisch auf Personalien in einem Turnier gucken, mich da als einer der Favoriten in so einem Teilnehmerfeld ansehen. Das ist für mich schon eine Ehrung auf jeden Fall. Ja, zu dem Turnier an sich, das war auf jeden Fall voll. Also man hatte relativ wenig Platz in der Halle selbst, weil ja auch so viele Boards da waren und so. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, mein erstes Spiel, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, Spiel, glaube ich, über drei Spiele 88 im Average, ohne dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das wäre jetzt ein Monster-Match gewesen oder so. Also das ist auch irgendwie ein gutes Zeichen. Dann ist man einmal im Tunnel und merkt gar nicht, dass das so gut ist, was man da spielt. Und nach meinem ersten Match hatte ich auf einmal, habe ich Micha gesehen, habe dem Hallo gesagt, da meinte er so, ja, wenn du Bock hast, kannst du gerade kommentieren oder so. Und auf einmal saß ich halt neben Adrian Geiler in der Kommentatorenbox. Und das war schon ein geiler Moment. Ich glaube, für mich der Moment des Tages eigentlich. Weil das ist halt eine Stimme, die du also jetzt mittlerweile seit 3 Jahren bei dem Großteil der PDC-Turniere hörst auf The Zone und auf einmal sitzt du neben ihm und kommentierst ein Spiel mit ihm. Das war schon extrem, extrem cool und eine mega, mega coole Erfahrung, auch wenn ich mich da von meinem eigenen Gefühl her nicht so überzeugend angestellt habe, aber das ist jetzt gerade auch nebensächlich. Bin, glaube ich, hinterher auch ins Viertelfinale gekommen. Jetzt muss ich mal gerade rechnen. Also es waren 5 Gruppenspiele plus 256, 128, 64, 32, 16 und 8, also es waren 11 Spiele, die ich an dem Tag gemacht habe. Bin dann im Viertelfinale gegen Leon Weber rausgeflogen mit 5:1, glaube ich. Ja, der mich die letzten beiden Legs nochmal komplett überrollt hat. Aber ansonsten, ich liebe ja so große Turniere auch, weil die Chance da relativ hoch ist, dass du da Leute siehst, die halt von weiter weg kommen und die man halt auch länger nicht sieht. Marcel Althaus zum Beispiel, mit dem ich ja auch sehr, sehr gut befreundet bin. Ein Arno Merk und auch ein Dennis Schimanek. Grüße geht raus an die drei. Die halt wirklich von weiter weg kommen und die du sonst höchstens bei der PDC mal siehst, weil die Turniere, die man spielt, einfach nicht dieselben sind wegen der Wohnsituation. Und ansonsten, das ging auf jeden Fall reibungsloser als die Maidako Championship das Jahr davor, wo es ja diesen riesen Internetausfall gab, wo 2 Stunden Verzögerung war zwischen Gruppenphase und K.O.-Phase und danach die K.O.-Phase wieder neu ausgelost werden musste, weil der Link nicht funktioniert hat. Und so, das war letztes Jahr auf jeden Fall deutlich besser. Und das Wetter war super und war auch abends bis 11 oder 12 Uhr, glaube ich, da, so knapp 12 Stunden. Und das war auf jeden Fall wieder mega, mega cool.
Ja, starke Leistung auf jeden Fall. Viertelfinale ist ja ein ordentlicher Schritt. Und gegen Leon Weber, der jetzt Tourcard-Holder ist, kann man auch mal raussehen, denke ich mal. Da muss man sich nicht allzu viel vorwerfen. Auf jeden Fall auch von meiner Seite großen Respekt an alle, die das organisiert haben, vom Team MyDart Coach. Und auch liebe Grüße, falls irgendjemand zufälligerweise hier bei uns, bei unserem kleinen Podcast schon zuhören sollte, auch an Adrian Geiler, hat jetzt mittlerweile auch seinen eigenen Podcast. Also höre ich natürlich auch fleißig rein, gerade wenn es um die Profis geht, kann ich das nur jedem weiterempfehlen. Wer da einen Überblick haben will bei den beiden Podcasts, findet man eigentlich alles. Checkout und Tops, Tops, Tops. Also ja, ich hatte Turnier, wie gesagt, von der Ferne verfolgt, weil als ich überlegt hatte, mich anzumelden, von mir ist es ja eine richtige Ecke. Ich bin ja hier im Norden in Greifswald. Da war schon alles voll. Also ging ja auch extrem schnell, dass diese über 370 Plätze voll waren. Also da sieht man auch, was das für ein Boom in Deutschland ist, ne? Was da so abgeht. Dann habe ich noch eine Sache gesehen, die mich interessieren würde. Und zwar, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es richtig ausspreche. Gogatana Cup. Erzähl mal gerne was dazu, weil ich hatte jetzt neulich auch schon jemanden hier im Podcast, der da auch mit am Start ist. Und ihr seid ja sehr hochkarätige Leute, die da irgendwie so benannt werden. Was ist das Ganze und wie funktioniert das? Weil ich habe es bisher sonst noch, hatte noch keine Berührung damit.
Ja, also Gogatana, Grüße geh raus an dich, Pat, wenn du zuhörst. Das ist ein Streamer, der in der Corona-Phase angefangen hat, auf Twitch Darts zu streamen und auch seine eigenen Online-Turniere zu veranstalten. Das war so der erste, der so richtig mit den Online-Turnieren groß wurde innerhalb der Corona-Zeit. Und der macht halt, sage ich mal, jedes Jahr ein paar Turniere, die gehen auch immer so 3, 4 Monate lang. Und da habe ich jetzt seit 2 Jahren spiele ich die regelmäßig mit von dem, was er da macht. Und dann habe ich gesehen, der hat auch gewisse Leute, die er auch unterstützt. Und der hat das auch so gemacht, dass er, also das ist auch alles öffentlich, ich sage jetzt keine Insider-Sachen oder so, dass er quasi Startgeld gefordert hat von den Leuten, die halt mitspielen. Also jeder muss ganz normal Startgeld bezahlen. Und dann hat er halt von jedem die Hälfte des Startgelds genommen und hat es in den Pott gepackt für das Turnier. Und die andere Hälfte hat er dann quasi beiseite gelegt für die Leute, die er gerne unterstützt. Und dann ist das Team so im Laufe des letzten Jahres immer und immer mehr gewachsen. Und wie ich da reinkam in das Team, das war auch eine ziemlich lustige Geschichte. Ich war letztes Jahr im August, genau eine Woche nach der MyDartCoach Championship, der ist wieder die Brücke dazu, war ich in Hildesheim bei der Next Gen und habe am ersten Tag das Achtelfinale erreicht. Und dann habe ich auch das Achtelfinale auch im Stream gehabt gegen Pascal Virutius, habe das im Decider verloren. Mit auch, glaube ich, knapp 83 Punkten für mein Streaming-Debüt, auch schon sehr, sehr ordentlich, finde ich. Und dann liege ich nachts in meinem Apartment im Bett. Ich glaube, um kurz vor 12 nachts kriege ich eine WhatsApp, also kriege ich eine Nachricht auf WhatsApp, sehe so, Pat hat mir geschrieben. Und ließ mir die Nachricht durch und hat so gefragt, ob ich Bock hätte, ins Team Gogatana zu kommen und dass er mich unterstützt und ich ihn dafür unterstütze. Und dann habe ich halt nicht gezögert, habe automatisch ja gesagt. Und dann läuft man halt immer auf mit dem Aufkleber, macht auch Werbung für ihn, ist auch für mich mehr eine Herzensangelegenheit. Und davon profitiert er dann auch wieder. Und ich fühle mich auf jeden Fall auch wohl damit. Und dieses Jahr hat er quasi das nochmal ein bisschen anders gemacht. Da hat er jetzt auch in einem Monat wird sein neues Turnier stattfinden. Und dann hat er aber das jetzt so gemacht, dass das komplette Startgeld von allen quasi in die Leute reingeht, die er unterstützt, aber hauptsächlich für die Next Gen. Er wollte jetzt extra für die Next Gen nochmal mehr Leute reinholen ins Team Gogatana. Und also jeder, der einfach gesagt hat, ey, ich spiele viele Next-Gen-Turniere und ich würde gerne eine Unterstützung bekommen, das hat er selber ja auch angeboten. Dann ist man quasi reingekommen und wird von ihm halt quasi unterstützt und dafür trägt man eben sein Logo hier halt eben auf der Brust, ne? Und das sind jetzt mittlerweile, glaube ich, über 30 Leute, die da mit drin sind. Als ich da reinkam im August, waren es, glaube ich, 10, 12. Und da sind halt auch Leute drin wie Paul Krone, also ja, zweifacher Super League-Spieler, Tourcard oder Ex-Tourcard-Holder, Robin Beger, der bei der Super League dabei war, ein Jannis Bremermann, der jetzt, glaube ich, ein paar Mal bei der World Youth Championship dabei war, ein Jared Becker, glaube ich, gerade mit das größte deutsche Talent, finde ich aus meiner Sicht, was es so gerade gibt. Und da sind auf jeden Fall einige Leute dabei, die quasi ja, sich zum einen unterstützen lassen, die jetzt auch zum anderen ihn unterstützen, einfach weil, ja, ist für uns alle, finde ich, eine Herzensangelegenheit und man profitiert halt auch von.
Ja, geil auf jeden Fall. Habe ich das jetzt auch mal richtig auf dem Schirm. Ich habe nämlich auch schon erstaunt, ja, was für ein hochkarätiges Feld das ist, was er sich da aufgebaut hat. Also liebe Grüße an der Stelle. Ich werde auf jeden Fall auch mal eine Einladung verschicken. Vielleicht hat er auch mal Lust, hier zu Gast zu sein, hat er dann viel zu berichten. Vor allem finde ich das cool, wenn man das genau finde ich das, was so die Dart-Szene auch ein bisschen ausmacht, dass man sich untereinander irgendwie versucht, Modelle hochzubauen, wo jeder das einbringen kann, was für ihn am besten ist und man sich gegenseitig hilft. So, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass da was passiert. Und grenzt auch an ein Thema an, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Und zwar Sponsoring, weil das immer wieder auch kommt. Bei Instagram mache ich öfter so Umfragen, wo die Leute dann rinschicken können, was sie interessiert oder welche Themen relevant sind. Und auch im Gespräch mit Spielern, die dann sagen, sie würden den Schritt gern gehen, Next Gen zu spielen und auch eventuell Development Tour und solche Sachen. Ist das immer so ein großes Thema, ne? Sponsoring, wie kriege ich vielleicht irgendwelche Partner? Kannst du dazu irgendwelche, ja, vielleicht Impulse weitergeben, wie du das machst oder wie du das handhabst? Also trittst du da an Leute direkt ran oder wartest du, dass dich jemand vielleicht anspricht? Gibt es da irgendwelche Methoden oder was du empfehlen würdest?
Also ich selber habe jetzt nicht so Methoden. Ich bin da auch noch nicht so aktiv in diesem Sponsoren-Ding drin. Ich habe jetzt mittlerweile zwei, drei Sponsoren, also unter anderem ja auch jetzt Gogatana, die mir mittlerweile schon zur Seite stehen für gewisse Dinge eben. Aber ich bin sonst mit niemandem groß, was Sponsoring angeht, in Kontakt getreten. Weil ich auch für mich gucken muss, was lohnt sich für mich, was hilft mir und wie kann ich halt auch das wieder zurückgeben. Es ist halt immer ein Geben und Nehmen und da müssen halt auch immer beide Parteien quasi denselben Anteil schon fast bringen, was sie geben. Und da, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn er wirklich einen Sponsor haben möchte und auch erstmal klein anfängt, sei es ja, sei es einen kleinen Geldbetrag, also ich rede wirklich kleinen Geldbetrag unter dreistellig oder so, oder je nachdem, was man irgendwie bekommen kann. Oder sei es ein Dartshop für Material oder so, da findet jeder für sich in seiner Region schon gute Anlaufstellen, wo man mal nachfragen kann. Und wenn selbst die das nicht anbieten, haben die immer noch ihre Connections mit anderen Shops oder mit anderen Firmen, die das möglicherweise anbieten. Und man kommt schon gut auch an Sponsoren ran. Man muss dem, also man muss natürlich auch die Seite, die dann richtig sponsern soll, natürlich auch erklären, was man vorhat, auf was für einem Stand man sich befindet. Und man muss natürlich auch, also der jeweilige Sponsor muss natürlich auch überzeugt sein. Aber ich sehe jetzt auch bei Leuten auf diesem Niveau, sage ich mal, sehe ich jetzt nicht die Riesenschwierigkeit, sich Sponsoren zu suchen. Man kann auch, wenn man arbeiten geht, kann man auch, und wenn man mal größere Ziele hat, kann man auch mal den Arbeitgeber oder so mal ansprechen für eine gewisse Art von Sponsoring, und man klebt dann irgendwie einen Aufkleber auf die Brust oder ähnliches. Es gibt viele verschiedene Arten, ein Sponsoring quasi zu bekommen. Jedes Sponsoring hat einen anderen Einfluss, und deswegen ist das halt immer Verhandlungssache, sag ich mal.
Der Ansatz zu sagen, dass es sich immer für beide Seiten irgendwie lohnen muss, ist, glaube ich, ganz gut. Das vergisst man dann öfter. Oder ich glaube, viele Spieler haben nicht so dieses, sag mal, marktwirtschaftliche Denken da, wenn man da nicht so drin ist, dass man auch sagt, man kann dem anderen auch vielleicht eine Möglichkeit eröffnen, warum es für ihn Sinn macht, also auch so in die Gespräche reinzugehen. Falls irgendjemand zuhört, der einen Dartshop hat, tatsächlich. Ich bin momentan auch auf der Suche nach jemandem, der mir ab und an neues Material, was so rauskommt von den großen Herstellern, zur Verfügung stellt, dass ich es reviewen kann. Also ich will es nicht groß benutzen, sondern nur immer auspacken. Weil ich würde ganz gerne hier im Podcast so alle Vierteljahr mal eine Folge machen, so eine XXL-Folge, wo nur um neues Equipment geht, was so rauskam. Dass alle mal auf dem Schirm haben, was so an Neuigkeiten in der Dart-Szene los ist, auch auf den ja, ganzen Märkten, was so Pfeile angeht und auch Zubehör. Falls der da Lust hat, kann er sich gerne melden, würde ich mich freuen. Wir sind schon fast wieder am Ende von der Zeit. Wir könnten noch eine ganze Menge Themen ansprechen. Du hast viel, viel Spannendes zu erzählen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge, wenn du Lust hast. Also
Auf jeden Fall.
auf jeden Fall auch cool, du kannst dich sehr gut ausdrücken, muss ich an der Seite, an der Stelle mal sagen. Also, ich glaube, kommentieren und so, das an sich liegt dir das, glaube ich. Vielleicht können wir kurz auf den Profi-Zirkel noch eingehen. Machen wir nämlich immer im Podcast, dass du einfach mal kurz sagst, wer sind deine Lieblingsspieler so von den Profis?
Also bei Lieblingsspielern, da kann ich gerade hauptsächlich zwei Spieler nennen, also gerade, sag ich mal, die Nicht-Deutschen. Das ist einmal Gary Anderson, weil es eigentlich schon immer mein Vorbild war. Und halt auch ein Dimitri Vandenberg, weil er, sag ich mal, auch, würde ich sagen, auch deutschsprachig ist. Und halt, sag ich mal, von denen auch mit Abstand der erfolgreichste ist. Wobei Martin Schnell ja auch gerade gute Sprünge macht. Ja, und sonst habe ich natürlich auch einige Spieler, die ich auch persönlich kenne, für die ich mich auch immer freue, wenn sie was holen. Also gerade auf deutscher Seite in Ricardo Pietrzko, ein Maximilian Czerwinski, ein Leon Weber, ein Dominik Grülich, für die freue ich mich nochmal umso mehr, weil ich halt auch persönlich kenne. Oder halt auch auf internationaler Ebene nochmal einen Rian van Veen, gegen den ich auch schon öfters gespielt habe. Und ja, das sind so meine Lieblingsspieler.
Das sind ja ordentliche Namen, die da dabei sind. Wie findest du den neuen Walk-on von Dimi?
Es gibt bessere auf jeden Fall. Also ich habe auch letztens mit Kevin Schulte gesprochen, da habe ich auch gesagt, ja, da gibt es eigentlich bessere Ideen. Also ich finde es jetzt nicht scheiße, aber es ist ein Downgrade gegenüber seinem alten.
Also ich finde es geil, dass er das beibehält, so sozusagen dieses Extrovertierte, dass er da mit dieser Energie auf die Bühne kommt. Aber der Song ist jetzt, muss ich sagen, persönlich auch nicht so mein Fall. Ich glaube, da ist vielleicht noch Potenzial. Aber am Ende muss es ihm ja auch gefallen, beziehungsweise die richtige Energie beim Walker nehmen. Dann machen wir es so. Ich sag schon mal Good Darts und danke vor allem, dass ihr wieder alle mit dabei wart und zugehört habt. Und danke dir schon mal für die Zeit, Jan. War, glaube ich, eine sehr spannende Folge. Und ich übergebe mal ganz gerne das Schlusswort an den Gast. Und zwar mit dem Aspekt, wenn du dich selber jetzt ganz am Anfang deiner Dart-Karriere oder deines Dart-Spielens treffen würdest, welchen Tipp würdest du dir aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Also ich Ich danke erstmal dir für die Einladung und mir selber würde ich quasi den Tipp geben, dass ja viel, viel früher anfangen, Turniere zu spielen. Ich glaube, ich habe jetzt nach 3,5 Jahren auch so richtig angefangen, Turniere zu spielen. Deswegen von Anfang an direkt Turniere spielen und Spielpraxis sammeln und diese kompetitive Schiene mitnehmen.
Wunderbar, dann alle jetzt gleich mal reingucken bei 2K und Co., wo das nächste Turnier in der Gegend ist, wo man sich anmelden kann. Und ihr findet natürlich den Account bei Instagram von Jan auch wieder unten in der Beschreibung. Gerne mal reinfolgen und auch seinen Weg weiterverfolgen. Und dann sage ich danke dir, danke euch für Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.